Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mehrere meiner Vorgänger in dieser Veranstaltung haben ihre Rede mit Erinnerungen an selbst hier gehaltene oder selbst gehörte oder, wie ich heute gehört habe, selbst auch bestreikte Vorlesungen begonnen. Diese Reminiszenzen waren klassische Exordialanekdoten zum Exordium der Eröffnung einer Rede gehörig. Im Exordium, so lehrt es die Rhetorik, ist der Redner nicht nur berechtigt, sondern geradezu verpflichtet, sich die Zuhörer geneigt zu machen, ihr Wohlwollen zu erwerben, auch Identifikationsmöglichkeiten zu bieten. Was liegt näher, als sich dem zuhörenden Auditorium auch als Hörer, wenn auch als Ehemaliger zu präsentieren und dabei womöglich auftretende Nostalgie in Kauf zu nehmen? Ich folge also dieser hier schon geschaffenen Tradition und erzähle Ihnen einleitend von einer Vorlesung, die ich als Erstsemestrige hörte. Die Vortragende, damals etwas älter als ich heute, erklärte einleitend, also auch exordial für alle neuen Hörer, sie pflege ihre Vorlesung um eine Viertelstunde früher zu schließen als üblich. Als sie selbst nämlich erstsemestrig in ihrer ersten Vorlesung gesessen sei, sei ihr gegen Ende hin unmäßig langweilig geworden und sie habe beschlossen, wenn ich einmal Vorlesungen halte, werde ich 15 Minuten früher aufhören und alle werden mir dankbar sein. In Parenthese, ich gebe zu, dass mich dieser Vorsatz faszinierte, allerdings, um jetzt bei Ihnen kein dankbares Missverständnis aufkommen zu lassen, nicht wegen des Gedankens der verkürzten Vorlesungszeit. Was mir imponierte, war die schlichte Selbstverständlichkeit, mit der diese Professorin bereits in ihrem ersten Semester damit gerechnet hatte, eine solche zu werden. Das ist umso bemerkenswerter, als in ihrer Studienzeit, den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, der Frauenanteil unter österreichischen Ordinarien statistisch vernachlässigbar war. 1945 betrug dieser Anteil übrigens 5% und ist in den 60 Jahren seither, wie Sie wissen, auf knapp 7% hochgeschnellt. Sollte es in diesem Tempo weitergehen, werden die hier sitzenden erstsemestrigen Kolleginnen, die gerade beschließen, ihre zukünftigen Vorlesungen ebenfalls um eine Viertelstunde zu verkürzen, im Jahr 2035 immerhin zu den 8% berufenen Professorenkolleginnen gehören. Lassen Sie mich von der Longue Durée, also der sehr langen Dauer universitärer Entwicklungen, nun wieder zur Langeweile der Vortragsform Vorlesung zurückkommen. Die Professorin, von der ich sprach, nämlich die verstorbene Wiener Medievistin Blanka Horacek, hat diese Langeweile, wie Sie hörten, beherzt durch Zeitreduktion zu bekämpfen versucht. Üblicherweise dauert eine Vorlesung, jedenfalls im deutschsprachigen und im skandinavischen Raum, 120, weniger 2x15 Minuten. Das geht darauf zurück, dass man in diesen Ländern die Stundendauer nach dem Glockenschlag um das sogenannte akademische Viertel verminderte, wobei nicht ganz klar ist, ob diese Viertelstunde dem Weg zur Universität oder dem Gebet gewidmet war. Jedenfalls entwickelte sich aus der betreffenden Bezeichnung, nämlich cum tempore, abgekürzt CT, ein ganzer Stundenraster, sine tempore, wie Sie wissen, ST bezeichnet die volle Stunde, cum tempore legt eben das Viertel dazu, magno cum tempore oder MCT eine halbe und maximo cum tempore MMCT die Dreiviertelstunde. Bei einer doppelstündigen Vorlesung wird das zweite Viertel vom Ende her abgezogen, ergo dauert sie 90 Minuten, eine beträchtliche Zeitspanne, die aber wie alle Zeit auch relativ ist. Ich werde nun zunächst versuchen, diese Einheit der Zeit in andere Einheiten umzurechnen, unter anderem in die des realen oder symbolischen Kapitals. Es wäre zum Beispiel verlockend, die Vorlesungsdauer auch als eine Einheit menschlicher Genussfähigkeit zu definieren, zumal sich die 90 Minuten im Entertainment durchaus bewährt zu haben scheinen. 90 Minuten dauert die Nettospielzeit beim Fußball und 90 Minuten hat auch ein durchschnittlicher Fernsehfilm. Bei der Frage, ob sich diese Genussspanne mit objektiven und materiellen Daten korrelieren lässt, hat sich der große Cineast und Pragmatiker Alfred Hitchcock hervorgetan und bekanntlich ein physiologisches Kriterium vorgeschlagen, das auch für Vorlesungsbesucher relevant sein könnte. The length of a film should be directly related to the endurance of the human bladder. Der Leistungsfähigkeit der menschlichen Blase hat er allerdings etwas mehr zugetraut und in seinen Filmen in der Regel 15 bis 30 Minuten zugegeben. Was andere Organe und andere Genussspannen angeht, sind 90 Minuten aber offenbar schier endlos. Sie decken den Sexualbedarf des deutschen Paares für 1,5 Monate, seinen Kommunikationsbedarf für immerhin 1,5 Wochen ab. Das österreichische Ehepaar liegt da statistisch noch etwas darunter. Es spricht täglich durchschnittlich 7 Minuten lang miteinander und käme mit 90 Minuten gegenseitiger Unterhaltung daher knapp 2 Wochen aus. Als Zeiteinheit des sinnlichen Genusses werden sich 90 Minuten daher nicht unbedingt argumentieren lassen. Was das spirituelle Heil betrifft, kann man in 90 Minuten 3 Rosenkränze beten und damit 3-mal einen vollkommenen Ablass erwerben, allerdings nicht hintereinander, sondern nur 1-mal täglich. Wir bleiben also vielleicht besser beim geistigen Gewinn und fragen uns, in welche messbaren Einheiten sich das Zeitquantum einer Vorlesung umrechnen lässt. Nach einer neuen Heilslehre, dem European Credit Transfer System, entspricht eine 2-stündige Vorlesung 2 Punkten oder ECTS Credits. Diese Punkteskala ist ein zentrales Element des Bologna-Prozesses und misst angeblich den studentischen Arbeitsaufwand. Sie gilt unglaublicherweise als erfolgreiches Instrument, Lehrveranstaltungen vergleichbar zu machen, und zwar in 33 europäischen Ländern an über 1000 Universitäten, bei allen Lehrveranstaltungsleitern und allen Themen und nicht zuletzt bei allen Studierenden. Wäre es dabei geblieben, hätte dieses System, und ich weiß nicht, ob das allen hier Anwesenden klar ist, eine vollständige Revolution des europäischen Hochschulsystems zur Folge haben können. Bei konsequenter Durchführung hätte es den Hochschulen in Lehre und Verwaltung aber tausende Arbeitsstunden erspart. Es hätte nämlich den Erwerb dieser 2 Punkte von einer bestandenen Prüfung abhängig gemacht. Das Notensystem hätte sich erübrigt und wäre durch die Alternative bestanden, nicht bestanden ersetzt worden. So viel utopische Kühnheit war von Europas Bildungsbürokraten selbstverständlich nicht zu erwarten. De facto wird das Punkte mit einem konventionellen Notensystem gekreuzt, also Credits mit Points oder Grades, und das geht allen Ernstes nach folgender Formel. Multiplizieren Sie die Points oder Grades mit den Credits und dividieren Sie die Summe durch die Summe der Credits. Durch die Komplexität dieses Systems vervielfältigen sich die Arbeitsstunden aller Betroffenen. Was sich hier aber potenziert, ist der Fluch der Idee, dass eine geistige Leistung überhaupt in einem numerischen System gemessen werden kann. Diese Idee ist vergleichsweise jung. Im Jahr 1792 wurde an der Universität Cambridge erstmals eine Benotung in Form einer Zahlenbewertung eingeführt, und zwar von einem Tutor namens William Farish. Genannt soll er werden, kann ich dann nur sagen. Zuvor wäre niemand auf die Idee gekommen, dass die Qualifikation eines Studierenden bezifferbar sei. Also auch Goethe beispielsweise wäre das nicht in den Sinn gekommen. Der Medientheoretiker Neil Postman hat dieses Beispiel übrigens verwendet, um darzutun, dass eine neue Technologie auch das Weltbild verändert. Die Korrelation einer geistigen Leistung mit einem Zahlenwert suggeriert prinzipiell die Quantifizierbarkeit eines geistigen Produktes. Seine Messgröße dient aber natürlich einem Vergleich in der Konkurrenzsituation und beziffert damit unterschwellig seinen ökonomischen Wert. Diese Ökonomisierung des europäischen Bildungsmarkts kommt durch das Credit System im wahrsten Sinn des Wortes und mit wünschenswerter Deutlichkeit zum Vorschein. Versuchen wir es mit einer pragmatischeren und konstruktiveren Möglichkeit, nämlich der, die Länge der Vorlesung in Aufmerksamkeitsspannen der Studierenden umzurechnen. Der Betrag einer Aufmerksamkeitsspanne ist nun, wie wir wissen, individuell und variabel. Er hängt ab von Alter, Motivation und Medium und scheint sich gegenwärtig durch das Internet immer weiter zu verkürzen. Für die Vorlesung gibt es bloß eine Faustregel, nämlich, dass man anfangs mit 15 bis 20 Minuten Aufmerksamkeit rechnen kann. Also Sie wissen, dass die kommerziellen Fernsehsender die Werbeblöcke nach 22 Minuten platzieren. Danach setzt die Konzentration für einige Minuten aus, um sich dann wieder zu erhöhen, allerdings in immer kürzeren Intervallen. Während der regulären Vorlesungszeit von 90 Minuten müsste man also mit 4 bis 5 Aufmerksamkeitspausen rechnen, in denen der Nachrichtenfluss subjektiv tatsächlich abreißt. Insgesamt ergibt es einen Informationsverlust von mindestens 15 Minuten, denselben 15 Minuten, die Blanka Horacek, wie gesagt, kurzerhand von vorn herein abgezogen hat. Die Hochschulpädagogik, zumal die angelsächsische, rät daher zu verschiedenen Tricks, ich zitiere, to re-energize the students and to restart the attention clock. Hilfreich seien Medienwechsel, am effektivsten Phasen der Eigenaktivität wie Frage- und Diskussionspausen oder Minutenreferate. Ich selber, muss ich zugeben, bin da skeptisch. Erstens scheint es mir nicht ganz fair, studentische Referate in die Aufmerksamkeitstäler des Auditoriums zu setzen. Zweitens sind die Frequenzen der Aufmerksamkeitsperioden ja so unterschiedlich, dass nach spätestens 15 Minuten immer jemand gerade nicht zuhört. Ich fürchte auch, dass es Sachverhalte gibt, die sich in 15 bis 20 Minuten nicht zur Gänze erklären lassen. Und vor allen Dingen glaube ich nicht an die Pflicht, vor Konzentrationsdefiziten zu kapitulieren. Die amerikanischen Medien, wie Sie wissen, pflegen sich lustig zu machen über das sogenannte Short Attention Span Problem von Präsident George Bush, der seine Termine angeblich bloß in 10-minütigen Dosen wahrnehmen kann. Tatsächlich haben aber diese Medien selber ein Aufmerksamkeitsspannenproblem. Eine Kurzzeitberichterstattung, die Hintergründe und längere Ursachenketten vergisst, beruft sich dabei reflexhaft auf ihr Publikum, dem Ausführlicheres nicht zuzumuten sei. Was dabei entsteht, ist ein Regelkreis von immer kürzeren Intervallen, der unvermeidlich zur Komplexitätsreduktion führen muss. Viel erfrischender scheint es mir, sich nach dem Umstand zu richten, dass sich Aufmerksamkeit durch Übung trainieren lässt und dass gelegentliche Lapsus, also beispielsweise auch Lücken in der Mitschrift, durch Antizipation vorwärts und Reflexion rückwärts überbrückbar sind. Lassen Sie mich nun zu einem weiteren Umrechnungsmodus kommen, von den Studierenden zu den Lehrenden übergehen und vom Vorlesung hören zum Vorlesung schreiben. Die Länge einer Vorlesung lässt sich selbstredend auch an ihrer Schreibzeit messen, allerdings besagt das nicht viel. Als sehr unprofessionelle Stenotypistin mit einem 6-7 Fingersystem brauche ich für die bloße Niederschrift, also das Tippen einer Vorlesung, etwa einen Arbeitstag. Über die wahre Zeit der Vorbereitung, über die Dauer der Vorüberlegungen und der nötigen Lektüre, die oft Jahre zurückreicht, gibt das keinen Aufschluss. Die ist tatsächlich nicht quantifizierbar. Was sich zählen lässt, und zwar sehr fix mit Hilfe des Schreibprogramms, ist die Anzahl der Zeichen, die vorgelesen 90 Minuten ergeben. Mein Freund und Kollege Arno Dusini, dem ich an dieser Stelle sehr herzlich für die Einladung zu dieser Veranstaltung danken möchte, hat sich vor seiner ersten Vorlesung, ich glaube, das war im Wintersemester 3/4, danach erkundigt, wie viel denn da auf dem Papier stehen müsse, und von mir prompt die Auskunft 30.000 Zeichen erhalten, was ich jetzt postwendend und ungefragt als den Titel meines Beitrags zur Ringvorlesung wiedergefunden habe. 30.000 Zeichen, das sei zur Warnung gesagt, ist aber bloß der Richtwert für 45 Minuten. Für die Doppelstunde sind also 60.000 Zeichen zu veranschlagen. Da würde auch eine geübte Schreibkraft etwa einen halben Tag lang tippen. Diese Vorlesung, das hat mich Arno Dusini sozusagen zum Trost wissen zu lassen, dauert nur eine Stunde, daher um 40.000 Zeichen. Ich führe noch ein letztes neues Umrechnungssystem ein. Für 100 Zeichen einer Rezension beispielsweise, für die ich in der Regel nur ein Buch gelesen habe, bekomme ich bei österreichischen Tageszeitungen brutto 2,5 Euro. Das heißt, die Vorlesungsdoppelstunde würde dort theoretisch, also das heißt, wenn so lange Beiträge überhaupt gedruckt werden würden, brutto mit 1.500 Euro honoriert. Für 100 Zeichen einer Rezension, die ich im ORF selbst verlese, bekomme ich brutto 3,6 Euro. Das heißt, die Vorlesungsdoppelstunde kostet dort ebenso oder noch theoretischer 2.160 Euro. Für eine zweistündige Vorlesung, die ich nicht nur geschrieben, sondern auch gehalten habe, bekomme ich brutto von meiner Universität exakt 89,60 Euro. Quod erat demonstrandum, das ist die Kehrseite der Ökonomisierung durch Quantifizierung. Nicht quantifizierbare Leistungen werden umgekehrt proportional entlohnt. Das ist ein Gesetz, das nicht nur geistige Produktion betrifft, sondern auch und noch viel radikaler die Reproduktion. Die Mütter unter Ihnen werden wissen, wovon ich spreche. Bleiben wir also beim Quantifizierbaren. 60.000 Zeichen sind eine ganze Menge. Wie bekomme ich die aufs Papier? Allerspätestens jetzt, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sind wir beim ersten Tiefpunkt Ihrer Aufmerksamkeit angekommen. To restart the attention clock bitte ich Sie, sich etwas ganz und gar Fiktionales vorzustellen, nämlich einen völlig verschwitzten und verzweifelten Literaturwissenschaftler. Er heißt Rodney Wainwright und arbeitet an der Universität von Cooktown in Australien. Gerade schreibt er an einem Vortrag für eine bevorstehende Tagung und kommt über 2/3 Seiten beim besten Willen nicht hinaus. Dahinter tut sich ein Abgrund von Einfallslosigkeit auf. Dieser Kollege steht also vor dem Problem der Inventio, der Erfindung der klassischen Rhetorik. Er versucht es allerdings nicht mit deren Ratschlägen, sondern geht selbst therapeutisch vor und setzt 3 didaktisch unterschiedlich ratsame Mittel ein, um sich über seine Blockade hinwegzusetzen. Erstens schreibt er das bereits Geschriebene noch einmal ab, und zwar aufgrund der an sich nicht uninteressanten Idee, dass die Wucht bzw. das Trägheitsmoment des Diskurses ihn über die tote Stelle hinwegtragen würde. Schon am Tagungsort wartet er dann zweitens in stoischer Panik oder panischem Stoizismus, je nachdem, mit dem Weiterschreiben bis zum Vorabend des Referates in der Hoffnung, der schiere Zeitdruck würde ihm die nötigen Gedanken abpressen. Drittens greift er zur Droge und trinkt die Minibar seines Hotelzimmers aus, worauf er unleserlichen Unsinn produziert. Andern Tags steht er mit absurdem Fatalismus vor dem Auditorium und erreicht eben den gähnend weißen Abgrund auf Seite 3, als, und wie es jetzt weitergeht, entnehmen Sie bitte dem Roman Small World von David Lodge, einem wissenschaftssatirischen Kultbuch der 80er Jahre. Small World, auf Deutsch Schnitzeljagd. Uns interessiert vielmehr die Frage, ob ein solcher Albtraum auch zum Thema vom Schreiben einer Vorlesung gehört. Vorlesungsschreiben gilt ja in der Regel nicht als eigentlich schriftstellerische Tätigkeit. Die Vorlesung beinhaltet keine Originalerfindung, keine Fiction, sondern objektivierbare Facts. Sie gehört also von der Textsorte her zu den sogenannten Gebrauchsformen, zu denen etwa auch das Telefonbuch, ein Rezept oder eine Gebrauchsanweisung zählen. Anders als bei den fiktionalen Texten gibt es hier nach einer alten Erklärung von Hans-Ulrich Gumbrecht zwischen dem realen Sachverhalt und der dargestellten Sachlage keinen Spielraum der fantastischen Abweichung. Geschichtlich gesehen war der eigene Einfall zunächst auch gar nicht wünschenswert. Von der Antike bis zur frühen Neuzeit handelte es sich bei der Vorlesung oder Prälectio, wie Quintilian sie nennt, ja um die Verlesung nicht eines eigenen, sondern eines fremden und dabei eines kanonischen Textes, das heißt der Heiligen Schrift, antiker Quellen oder juristischer Kodizes etwa. Für diese Verlesung galten bestimmte Auflagen, so etwa, dass die betreffenden Texte nicht gekürzt werden durften. Der eigene Beitrag des Vorlesenden bestand lediglich darin, diese Texte entsprechend zu erklären und zu kommentieren. Diese Art der Vorlesung kann somit, ich zitiere Apel, als auslegende Vermittlung kanonischer Wissensinhalte gelten. Die Hörenden hingegen hatten tatsächlich nichts Besseres zu tun, als mitzuschreiben, denn in den Zeiten vor der Erfindung des Buchdrucks war natürlich die handschriftliche Vervielfachung des vorgelesenen Textes die einzige Möglichkeit, sich diesen Text auch tatsächlich anzueignen. Der kritische Vorwurf gegen die Vorlesung, sie bringen nur das, was ohnehin schon in den Büchern steht, trifft also erst auf spätere Zeiten zu. Aber auch hinterher sind die Apologeten der Vorlesung und ihrer Möglichkeiten dabei geblieben, dass es in der Vorlesung natürlich um objektive Inhalte, das heißt um die Vermittlung von Forschungsergebnissen gehe. Die Vorlesung, die immer wieder als frontale, einseitige, undemokratische und elitäre Institution kritisiert worden sei, beziehe ihre Rechtfertigung daraus, dass hier jemand tue, was als das Ideal der Universität, was das Ideal der Universität vorsieht, dass nämlich Forschung als Lehre präsentiert werde. Konrad Paul Liessmann, der seine Liebeserklärung auf die Vorlesung schon vor 12 Jahren gehalten hat, formulierte das so, ich zitiere, Vorlesungen sind weder Werbe- noch Gesinnungskampagnen, weder Aufzählungen noch didaktisch, wie geschickt auch immer, vorgenommene Aneinanderreihungen von Fachtermini, Definitionen und Erläuterungen. Vorlesungen wollen primär nicht mitreißen, überreden oder betroffen machen, sondern einen Gegenstand in seiner rational rekonstruierbaren Logik darstellen. Sie müssen erkennen lassen, dass sie das Ergebnis einer methodisch reflektierten, intensiven und jahrelangen Forschung sind. Allein daraus beziehen sie ihre letzte Autorität. Liessmann argumentiert dann weiter, dass es daher auch Sinn macht, dass man zuerst habilitieren und Dozent werden muss, um Vorlesungen halten zu können. Nach Liessmann lässt sich die Wirkungsabsicht der Vorlesung also relativ genau eingrenzen. Er sagt, sie will nicht mitreißen und betroffen machen. Das sind natürlich Synonyme des antiken Movere, das als Officium Oratoris dem Redner an und für sich aufgegeben war. Diese affektive Komponente stellt Liessmann also zurück zugunsten der Intellektuellen, der des Docere oder Probare, dem Belehren oder Beweisen. Gegenstand der Vorlesung sei also ein sachlicher Inhalt, der sich als forscherliche Quintessenz erweisen muss und auch durch die Dauer der betreffenden Tätigkeit des Wissenschaftlers Dignität erworben hat. Das hieße also, dass ich mir für die Vorlesung nicht von Woche zu Woche etwas Neues einfallen lassen müsste, sondern aus dem Vollen meiner Forschungstätigkeit schöpfen könnte. Das Schreiben einer Vorlesung bestünde dann eher aus dem Kompilieren und Strukturieren dessen, was ich als Wissensschatz ohnehin schon angesammelt hätte. Mir persönlich, verehrte Hörerinnen und Hörer, geht es beim Vorlesungsschreiben anders. Der unglückliche Kollege Wainwright sollte mit dem Fragment seines Vortrags hier auf und mir voranmarschieren, weil das beschriebene Desaster, nennen wir es das Wainwright-Dilemma, auch bei Vorlesungen droht, zumindest auch bei geisteswissenschaftlichen. Ich kenne wenige Kollegen und Kolleginnen, die nicht darüber klagen, was die Vorlesungen ihnen abverlangt. Manche schildern durchaus Symptome des Writer's Block. Selbst dann, wenn wir uns auf gründlich selbst beackerten Feldern bewegen, selbst dann, wenn wir zum Thema publiziert haben oder bereits einmal vorgetragenes Recyceln, selbst dann besteht die Gefahr, mit der Bewältigung unseres Stoffes nicht zu Rande zu kommen. Und das deshalb, weil meine einleitend angestellten Umrechnungsversuche eben nur auf die Form, auf Minutendauer und Zeichenzahl unserer Vorlesungen anwendbar sind. Was den Inhalt betrifft, so ist er in klassifizierbare Daten nach wie vor nicht zu übertragen. Unsere Vorlesungen, das sage ich jetzt gegen Liesmann, akkumulieren nicht nur Forschungsergebnisse, sie didaktisieren nicht einfach gegebenes Wissen. Das Schreiben einer Vorlesung für einen Geisteswissenschaftler gleicht einem stets neuen Ritt über den Bodensee. Und nicht nur deswegen, weil dieser Ritt auch über Abgründe des Nichtgewussten geht, über Abgründe, die mit der dünnen Kruste des jüngst Angelesenen oder gerade erst im Internet Recherchierten notdürftig kaschiert werden. Ein Ritt vor allem deshalb, und das ist meine eine zentrale These, weil das Schreiben einer Vorlesung das vorzutragende Wissen erst konstituiert. Schon die Wahl eines Vorlesungsgegenstandes bestätigt oder revidiert einen wissenschaftlichen Kanon. In unserem Fach der Literaturwissenschaft affirmiert oder korrigiert die Auswahl der behandelten Texte die literaturkritische Selektion. Und das Arrangement, die Kommentierung und Kontextualisierung des vorgetragenen Materials verdankt sich dutzenden methodischen Vorentscheidungen, die bestimmte hermeneutische Zugänge implizit verwerfen oder präferieren. Michel Foucault hat uns gelehrt, dass Wissen eben nicht als rein rationale Einsicht, sondern nur abhängig von seinem Gestaltungsrahmen zu haben ist. Akademische Einrichtungen sind nun insofern schizophren, als sie diesen Gestaltungsrahmen noch dann zuarbeiten, wenn sie sie kritisieren. Der bemitleidenswerte Rodney Wainwright blieb an der Frage hängen, wie die Literaturwissenschaft noch ihrer kanonisierenden Funktion nachkommen soll, wenn das Konzept des Autors und damit das ihrer Autorität bereits abgedankt hat. Gemeint ist hier Roland Barthes im Jahr 1968 formulierte These vom Tod des Autors. Wainwrights Frage ist also, wenn man keinen persönlichen biografischen Autor denken kann und dann natürlich auch keinen persönlichen biografischen Autor der Kritik oder der Literaturwissenschaft, wie kann man sich dann Literary Criticism als Literaturwissenschaft und Kritik noch denken, als Selbstkritik des literarischen Diskurses? Wainwrights Name erweist sich als ein Sprechender. Who in Wayne writes, er, der vergeblich schreibt. Und das kann nun den Autor meinen oder eben den scheiternden Literaturwissenschaftler. Die Tragweite von Wainwrights Versagen besteht darin, dass nicht nur er auf seine Frage keine Antwort weiß, auch seine Institution hat sie in den verstrichenen 20 Jahren nicht finden können. Wenn ich mich jetzt also von der etwas holzschnittartigen Vorstellung verabschiede, eine Vorlesung teile vorhandenes Wissen etwa so aus, wie man Brot vorschneidet, und mich stattdessen mit dem etwas beunruhigenden Gedanken zu befreunden versuche, dass ich das Brot, mit dem ich sie versorge, eben jetzt backe, wenn ich also dem Umstand Rechnung trage, dass etwa jeder von mir präsentierte Text schon in der primitivsten Inhaltsangabe, schon im Referat des Forschungsstandes und im Versuch eines Close Reading längst gedeutet wurde, dass diese Deutung aber notwendig subjektiv und durch meine persönlichen Determinierungen vorgegeben und vor allem gnadenlos historisch ist, so historisch, dass sie sich über 5 Jahre alte Vorlesungsskripten bereits leise amüsieren dürfen. Wenn ich all das bedenke, ist das Wainwright-Dilemma schier unvermeidlich und ich beeile mich, das zu tun, was der Kollege versäumt hat, nämlich zur klassischen Rhetorik zurückzukehren, um zu sehen, was sie für diesen Fall vorschlägt. Die antiken Rhetoriker, ich glaube Alfred Ebenbauer hat Ihnen das schon erzählt, teilen die Vorbereitung einer Rede im Wesentlichen in 3 Akte ein. Die Inventio, eben die Erfindung des Zusagenden, die Dispositio, seine Gliederung oder Anordnung, und die Elocutio, den Ausdruck oder die Formulierung der gefundenen Gedanken. Es geht mir also hier nach wie vor um die erste schwierige Operation der Inventio. Wenn eine Vorlesung über die Vorlesung schon ein selbstreferenzielles Unternehmen ist, so potenziere ich jetzt die Selbstreferenzialität, indem mir nun zum Einfall etwas einfallen muss. Aber Gottlob hält gerade die antike Rhetorik, was die Inventio betrifft, einen ungemein tröstlichen Gedanken bereit. Inventio heißt nämlich nicht nur Erfindung, sondern schlicht auch Finden oder Wiederfinden. Bei Heinrich Lausberg, dem Verfasser von rhetorischen Handbüchern, deren Paragraphengitter man überwinden muss, um zu einem wahren Schatz jahrtausendealter Rednererfahrung vorzustoßen, bei Heinrich Lausberg also liest man, ich zitiere, die Inventio wird nicht als Schöpfungsvorgang, sondern als Finden durch Erinnerung vorgestellt. Die für die Rede geeigneten Gedanken sind im Unterbewusstsein oder Halbbewusstsein des Redners bereits vorhanden und brauchen nur durch geschickte Erinnerungstechnik wachgerufen und durch dauernde Übung möglichst wachgehalten zu werden. Zitat Ende. Das Gedächtnis, denkt sich die Rhetorik dabei, räumlich als Örtlichkeiten oder Örter, Loci oder Topoi, wo diese Argumente, dieses Wissen oder diese Gedanken schon da sind, wenngleich versteckt. Quintilian spricht von den sedes argumentorum in quibus latent ex quibus sunt petenda, von den Stellen oder Sitzen der Argumente, wo sie sich verbergen oder verborgen sind, wo man sie suchen, gewissermaßen hervorziehen muss. Um sie aus diesen Verstecken hervorzulocken, gibt es nun tatsächlich ein heuristisches Instrumentarium, nämlich eine Fragenkette, die sich auch als Hexameter skandieren lässt. Quisquid ubi, quibis auxiliis, cur quomodo, quando. Und mit der Antwort auf diese Fragen, wer, was, wo, womit, warum, wie, wann, hätte man nicht nur beispielsweise einen Kriminalfall gelöst, sondern auch das Wainwright-Dilemma überwunden. Was das Kriminalistische betrifft, so geht die antike Rhetorik ja unmittelbar von der Gerichtsrede aus, in der ein Angeklagter zu verteidigen oder eben zu überführen ist. Die Frage quis, wer kann also den Täter, eventuell den Mörder, meinen? Im Wainwright-Fall wäre also die Frage, wer hat den Autor umgebracht? Und die Antwort könnte sein, Roland Barthes, der Tod des Autors, 1968. Oder die Antwort könnte lauten, die Diskurstheorie als ein methodisches Verfahren, das den Autor als Instanz der Textbedeutung nicht mehr kennt. Und Wainwright könnte vielleicht weiter argumentieren, dass Diskurstheorie und Literaturkritik eben forensisch alternativ sind. Das heißt, dass die Diskurstheorie das Alibi oder anderswo der Literaturkritik ist, oder umgekehrt. Ich stelle fest, dass ich eben versuche, den abgebrochenen Vortrag eines fiktiven Kollegen aus einem 20 Jahre alten Roman weiterzuschreiben. Daraus können Sie ersehen, wie produktiv die rhetorischen Topoi sind. Mit ihnen begeht man tatsächlich im Sinn ihrer Erfinder heuristische Schatzkammern. Das Tröstliche daran ist aber, wie gesagt, der Umstand, dass sich die antike Rhetorik die betreffenden Trouvaillen, also das Gefundene, die Gedanken, das Argument und so weiter, nicht als das Ergebnis einer mühevollen Aneignung des Wissens denkt, sondern eben als etwas, das da je schon vorhanden oder, wie Lausberg sagt, im Unterbewusstsein oder Halbbewusstsein des Redners auffindlich ist. Wenn das so sein sollte, wird die Frage erlaubt sein, wie um Himmels Willen sind Sie dann dorthin gekommen. Lausbergs Wortwahl ist in der Tat etwas unbedacht, denn selbst wenn man das Unterbewusstsein und das freudianische Unbewusste streng trennt und im Unterbewusstsein nichts Verdrängtes sucht, wird man der Tatsache nicht gerecht, dass die antike Gedächtnislehre an den Topoi, also an den Örtern, bestimmte Inhalte aufgestapelt sah. Und zwar gerade so, dass man sie dort besonders leicht wiederfinden konnte, wenn man sie suchte. Der Gedächtnisinhalt ist also nicht unter eine gewisse Schwelle geraten, sondern liegt, tritt man nur über die Schwelle der Aula Memoriae offen dar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich halte bei knapp 30.000 Zeichen und Sie befinden sich längst in der zweiten Niederung der Aufmerksamkeit. Ich möchte daher für einen kurzen Adrenalinstoß sorgen und Sie bitten, sich noch einmal in die Situation vor dem völlig unbeschriebenen weißen Papier zu versetzen. Aber so viel zur Entwarnung, diesmal wird diese Situation nicht in Panik münden, sondern in die erstaunlichste Inspiration, in einen kreativen Taumel, geradezu in einen Schaffensrausch. Der sich dieses Szenario ausgedacht hat, ist Ludwig Börne, ein jüdisch-deutscher Publizist und Demokrat des Vormärz, ein im Dispositiv der österreichischen Literaturwissenschaft praktisch inexistenter Autor. In seinem hinterlistigen Essay »Die Kunst, in drei Tagen ein Originalschriftsteller zu werden« von 1823, der Text sollte Sie erreicht haben, das ist der Text zur Gänze. In diesem Essay also geht es um die Frage, wie man sich originell zu Dingen äußern könne, die durch das Gerede in Schule, Wissenschaft und öffentlicher Meinung, also durch alles, was wir heute Diskurse nennen würden, bereits mit einer Schicht des immer schon Besprochenseins überzogen sind. Diese Dinge und auch die Gedanken, so Börne, sind eigentlich da, aber sie werden von dem Allgemeinwissen über sie verstellt oder gleichsam überschrieben. Gerade in der Wissenschaft würden sie verdeckt statt erhellt und deshalb bedürfe es der, zitiere, Kunst, sich unwissend zu machen. Also gilt es zunächst, im Kopf und auf dem Papier eine Tabula rasa herzustellen und sich freiwillig in die Lage zu begeben, die im Fall Wainwright zu so kläglichen Resultaten geführt hat, nämlich vor dem weißen Blatt zu verharren. Das Ziel ist nun allerdings gerade nicht, diese Lehre durch eine intellektuelle Anstrengung mit Gegenständen in rational rekonstruierbarer Logik zu füllen. Börnes Rezept für den Originalschriftsteller ins B lautet nämlich folgendermaßen. Ich zitiere, das ist das Ende des Textes, das fett gedruckt ist. Nehmt einige Bogen Papier und schreibt drei Tage hintereinander ohne Falsch und Heuchelei alles nieder, was euch durch den Kopf geht. Schreibt, was ihr denkt von euch selbst, von euren Weibern, von dem Türkenkrieg, von Goethe, von Fonks Kriminalprozess, vom jüngsten Gerichte, von euren Vorgesetzten. Und nach Verlauf der drei Tage werdet ihr vor Verwunderung, was ihr für neue, unerhörte Gedanken gehabt, ganz außer euch kommen. Das ist die Kunst, in drei Tagen ein Originalschriftsteller zu werden. Ein gewisses Renommee erhielt dieser Text 100 Jahre später dadurch, dass Sigmund Freud ihn erwähnte, und zwar in dem Aufsatz zur Vorgeschichte der analytischen Technik von 1920. Das ist auch kein langer Aufsatz, weil beide etwa 5000 Zeichen. Man hatte Freud darauf aufmerksam gemacht, dass die von Börne vorgeschlagene Methode dem psychoanalytischen Verfahren der freien Assoziation gleiche. Freud zögerte nicht, diesen Zusammenhang einzugestehen. Er habe Börnes Werke als 14-Jähriger geschenkt bekommen und intensiv gelesen. Just an diesen Aufsatz, schreibt Freud, habe er sich zwar nicht erinnert, aber deswegen schließt er eine gleichsam unterirdische Einwirkung von Börnes Idee auf seine, Freuds Lehre, keineswegs aus. Es könne sich durchaus um ein, wie Freud schreibt, Stück Kryptomnesie, also um eine verborgene oder verdeckte Erinnerung handeln. Deswegen geht man offenbar nicht fehl, wenn man Börnes Text zur, nochmal Original Freud, Vorgeschichte der psychoanalytischen Einfallsverwertung rechnet. Was bedeutet das für unseren Zusammenhang der Frage nach der Einfallsverwertung in der Vorlesung? Hat Lausberg also recht, wenn er der antiken Lehre von der Inventio unterstellt, sie beziehe sich auf ihr Unbewusste, auf das Unbewusste, wo die Dinge und Gedanken immer schon bereit liegen? Geht es Börgner genau um diese rhetorische Strategie, die sedes argumentorum in quibus latent überhaupt erst freizulegen? Und wäre dann die Psychoanalyse die Probe aufs Exempel, ein Theoriegebäude, das sich eben jener Assoziationstechnik verdankt, die sie als segensreichen therapeutischen Einfall propagiert? Dürfen wir also davon ausgehen, dass Wissen, das ich beim Schreiben der Vorlesung produziere, sei zugleich schon da gewesen und von mir nur hervorgeholt? Und gelte das in ähnlicher Weise womöglich auch für das Schreiben von Seminar- und Diplomarbeiten? Eine solche Kaskade rhetorischer Fragen verlangt üblicherweise ein emphatisches Ja. Möglicherweise sind sie aber ein bisschen argwöhnisch geworden, denn vielleicht haben sie in Börnes eigener Assoziationskette, sie reicht von euren Weibern und dem Türkenkrieg bis zum jüngsten Gericht und euren Vorgesetzten, auch einen deutlichen Anteil Ironie vernommen. Die bundesdeutschen Interpreten dieses Textes, es gibt nur 22 Jahren, haben diesen Anteil Ironie nicht wahrgenommen. Vielleicht haben sie in Freuds Replik auch eine wunderbar ironische Antwort gehört. Seine, Freuds Einfälle nämlich, erweisen sich als Beispiel jener Kryptomnesie, die, so Freud abschließend, häufig hinter einer anscheinenden Originalität vermutet werden dürfe. Das heißt also, dass mit Börnes Verfahren eben nicht der Originalschriftsteller zu entdecken ist, sondern immer nur der Kryptomnetiker. Wenn das stimmt, dann sind die gestellten rhetorischen Fragen allerdings mit einem Ja zu beantworten, aber um einen bestimmten Preis. Der Originalschriftsteller, also der Autor, ist tatsächlich tot. Wir sind nicht Urheber, sondern Transporteure dessen, was an individuellen oder kollektiven Orten des Gedächtnisses je schon bereit liegt. Und selbst der Einfall, zu dem mir die Inventionslehre verhilft, das Wissen, das ich in der Vorlesung kreiere, ist bestenfalls eine unvermutete Permutation oder eine überraschende Assoziation von Inhalten, die ich eben nicht erfunden habe. Meine erste These oben lautete, dass das Schreiben einer Vorlesung das vorzutragende Wissen erst konstituiert. Sie ist nun, und wenn Sie so wollen, dialektisch zu ergänzen durch eine zweite. Das Schreiben einer Vorlesung sucht Wissen auf, das ihr jeweils immer schon vorausliegt, aber eben nicht in der Form bewusst selbst hergestellten oder auch nur akkumulierten Wissens, sondern als eines, das sich paradoxerweise dann an den Gemeinplätzen meiner Kultur abholen lässt, wenn ich nicht ihren Gemeinplätzen verfalle. Franz Schuh hat den Intellektuellen einmal als einen definiert, der in seinem Kopf einen Widerspruch aushalten kann. Trotzdem werden Sie nun von mir verlangen, dass ich den genannten Widerspruch nun doch abschließend ein wenig zu erklären versuche. Dazu möchte ich Sie bitten, sich Börnes zitierte Assoziationskette noch einmal anzusehen. Schreibt, was ihr denkt, von euch selbst, von euren Weibern, von dem Türkenkrieg, von Goethe, von Fonks Kriminalprozess, vom jüngsten Gerichte, von euren Vorgesetzten. Die Komplikation besteht darin, dass Börne hier nicht einfach eine eigene Assoziationskette präsentiert, sondern seinen fiktiven Adressaten eine unterstellt. Diese Adressaten haben erstens Weiber und zweitens Vorgesetzte. Beides hatte Börne nicht. Seine Lebensfreundin Jeanette Wohl war nie mit ihm verheiratet und zur Entstehungszeit des Aufsatzes befand sich der von der deutschen Zensur verfolgte Zeitungsherausgeber in heimatloser Unabhängigkeit in Paris. Für verehelichte Subalterne konstruiert er nun eine Paradigmenkette von politischer, poetischer, juristischer und eschatologischer Willkür. Mit dem Türkenkrieg ist sehr vermutlich der griechische Freiheitskampf gegen den Despotismus des Osmanischen Reiches gemeint, der 1822 zur Unabhängigkeitserklärung Griechenlands geführt hatte. Ganz Europa hatte diesen Freiheitskrieg mit sehr großer Sympathie begleitet. Goethe hinwiederum hatte in seinem westöstlichen Divan von 1819 orientalisches, auch türkisches, affirmativ beschworen. Börne nannte ihn, Goethe, deswegen einen gereimten Knecht. Der viel diskutierte Mordprozess gegen den Kölner Kaufmann Peter Anton Funk von 1822 erwies sich als eine reine Justizwillkür, gegen die schließlich selbst der preußische König auftrat. Und was das jüngste Gericht betrifft, so lässt sich die Ambivalenz des 1818 heimlich zum Protestantismus konvertierten Börne gegenüber diesem endzeitlichen Prozess unschwer ausmalen. Was diese Sujets betrifft, wird man über ihre assoziative Verbindung also nicht lange rätseln und sie in Börnes nicht mehr rekonstruierbarem Unbewussten oder Unterbewussten suchen müssen. Man wird diese Themen in beliebigem journalistischen Nebeneinander in jeder zeitgenössischen Zeitung finden können. Was sie vereint, ist der gemeinsame Nenner institutionalisierter Macht, dem sich das Individuum in vorauseilender Selbstzensur anpasst. Und dieser Reihe gilt Börnes ironischer Appell. Nicht irgendetwas wird dem Originalschriftsteller einfallen, sondern etwas, das sich gegen die Zensur von außen und innen richtet. Und genau an diesem Punkt knüpft Freud mit aller nun gebotenen Ironie ebenfalls an. Therapeutisch wird der Prozess des freien Assoziierens nur dann funktionieren, wenn man die Zensur des Bewusstseins suspendieren kann. Neue Einsicht, neues Wissen, neue Gedanken werden nur dann entstehen, wenn man an den Topoi, an den Gemeinplätzen des Wissens, eben nicht das immer schon so Gedachte abholt, sondern dort hervorzieht, was als unentstellte Möglichkeit des Denkens lagert. Deswegen stimmen beide Sätze, meine ich. Wissen wird nicht vorlesungsweise fertig ausgeteilt, sondern schreibend erst konstruiert und Wissen kann nicht erfunden werden. Was sich im Idealfall fertig bringen lässt, wäre, die Verkrustungen angespeicherten Wissens so aufzulösen, die Zensuren der uns vermittelten Argumentationsschemata so zu umgehen, dass mit dem neuen Arrangement der Einfall und damit erst die Bedingung der Möglichkeit neuer Erkenntnis entsteht. Ich komme zum Schluss. Mit einigem Recht könnten Sie nun einwenden, dass die Realität von diesem Idealfall in der Regel weit entfernt ist. Als Auditorium haben Sie es ja außerdem nicht nur mit der Zensur zu tun, die im Kopf des oder der Vortragenden die Einfälle aufhält, sondern auch mit den Zensuren, die er oder sie Ihnen gibt, wenn seine oder ihre Einfälle mehr oder weniger gut bei Ihnen angekommen sind. Dass das Schreiben einer Vorlesung sich in das Schreiben einer Klausur fortsetzt, üblicherweise, ist für beide Seiten mitunter problematisch. Die Frage, wie der Horror Vakui zu besiegen und die Seite zu füllen ist, stellt sich in der Prüfungssituation noch mit ganz anderer Dringlichkeit und es mag vorkommen, dass sich bestimmte Argumenta auch durch geschärfte Techniken der Inventio nicht aus ihren Gedächtnisspeichern hervorholen lassen. Dafür gibt es für Studierende gelegentlich die Möglichkeit, eine Vorlesung durch sogenannte Evaluation selbst zu bewerten. Das könnten die letzten Möglichkeiten der Umrechnung einer Vorlesungsstunde sein. Welche Lerndauer erfordert sie und welche Zensuren, Points oder Grades erzielt sie selbst als vergebene und als erhaltene Durchschnittsnote. Diese Kriterien scheinen mir ebenso problematisch wie alle genannten Klassifikationen. Dabei ist eine gegenseitige sogenannte Leistungsbeurteilung wohl unvermeidlich. Also das Bessere ist noch nicht erfunden. Allerdings ließe sich der Effekt einer Vorlesung vielleicht auch noch einmal anders denken. In der glatten kommerziellen Diktion, die gegenwärtig an den Universitäten üblich wird, habe ich mir auch schon sagen lassen, dass Vorlesungen Produkte seien, die gut zu vermarkten, doch im ureigensten Interesse der Lehrenden liegen müsse. Ich habe darüber ernsthaft nachgedacht und bin außerordentlich ratlos, worin dieses Produkt nun eigentlich besteht. Sind es die getippten Zeichen oder die gesprochenen Minuten, die am Ende auch ein verkäufliches Skriptum oder ein unverkäufliches Buch füllen mögen? Ist der Preis des Produkts Vorlesung der durchschnittliche Notenwert, den die Klausuren erreichen, oder der Mittelwert der studentischen Evaluation? Natürlich nicht. Das geben wohl auch die Vertreter der universitären New Economy zu. Als Produkt, das sich in der Vorlesung herstellt, gelten wohl auch Ihnen die Argumente, das Wissen, das in der beschriebenen Weise erfunden wird. Aber ist das wirklich so? Ist nicht das Produkt einer Vorlesung, und nun spreche ich zuletzt wieder als ehemalige Hörerin, ist nicht das Produkt einer Vorlesung am Ende etwas vollkommen Unberechenbares, etwas, das gänzlich unkalkuliert bleiben muss, weil es sich nicht sofort und auch nicht bei der Klausur zu zeigen braucht, etwas, das erst Jahre später auftauchen kann, eben an den Sedes Argumentorum, wo es in der ganzen Zwischenzeit versteckt war, nämlich ein durch den oder die Vorlesende im eigenen Kopf angestoßener Gedanke. Ich sage das deshalb so emphatisch, weil zwei meiner ehemaligen Lehrer hier sitzen. Was sich da entwickeln kann, hat seine eigene Zeit und seine eigene Langeweile. Es müssen auch nicht alle paar tausend Zeichen. Es kann ein einziger Satz sein, der nach Jahren plötzlich da ist und mit der Erinnerung auf einmal wiederzufinden, also zu erfinden ist. Ein Satz, der in meinem Fall als Literaturwissenschaftlerin zu einem Text hinführt und ihn aufschließt. Wenn ich das nicht so erfahren hätte, wäre ich gar nicht auf den Einfall gekommen, selbst einmal Vorlesungen halten und spät aber doch Professorin werden zu wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Wort Einfall habe ich das Limit von 40.000 Zeichen erreicht und danke Ihnen daher sehr für Ihre Aufmerksamkeitsspannen. Dankeschön.